Der heutige Predigttext steht in Johannes 21, Vers 1 bis 14. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebäus und zwei weitere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte: Ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er zu ihnen, habt ihr ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, fordert er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. So viele Fische waren im Netz. Da sagte jener Jünger, der Jesus besonders liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn das sagen hörte, es ist der Herr, warf er das Obergewand über, das er beim Arbeiten abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, mit dem Netz, mit dem Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht mehr weit bis zum Ufer, nur noch etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fische gebraten wurden. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 350. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt: Wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass er der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Nun war es schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war.
Ich freue mich, heute bei euch hier predigen zu können. Es ist ein Privileg, es ohne Mund-Nasenschutz tun zu dürfen. Ich fühle mich jetzt viel freier. Ja, mich belastet das schon. Aber meine Schwiegertochter aus dem Kreis Ludwigsburg sagt Maultäschle dazu. Das klingt besser als Maske. Ja, von einem Fischfang mit Folgen haben wir gehört. Das gab es schon einmal. Das ist eine Neuauflage, ein echtes Remake oder Déjà-vu. Das Gefühl, etwas schon einmal erlebt zu haben. Kennt ihr das? Jesus erweist sich wieder einmal als der bessere Fischersmann am See Genezareth, dem Galiläischen Meer. Auch ohne Sonar kann er den Fischschwarm orten. Aber hier geht es nicht um Fischerlatein oder wie fange ich den Tilapia, so heißt der typische Fisch im See Genezareth, wird heute auch Petrusfisch genannt. Hier geht es vor allem um den Jesusleugner Petrus und um den auferstandenen Jesus. Das Johannesevangelium hat am Ende des 20. Kapitels schon eine Art Schlusssatz. Da steht: Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist auch der Sinn unserer Gottesdienste, zum Glauben einladen, dem Glauben an den auferstandenen Jesus Christus. Der Glaube bewirkt neues Leben, Leben in der Kraft Gottes. Leben ist Bewegung, Wachstum, Dynamik. Glauben will gelebt werden und Glauben gibt unserem Leben die Dimension der Ewigkeit, unvergänglich, unverwelklich, unverweslich, unzerstörbar, so definiert es der Petrusbrief. Jesus hatte am See Genezareth ja die ersten Jünger gemustert und er will sein Wirken dort beschließen, wo er angefangen hat. So rundet sich sein Leben auch ab. Nicht nur für Petrus, aber auch besonders für ihn ist das wichtig. Der zweite Teil dieses Kapitels ist euch vielleicht bekannt als die dreifache Liebeserklärung des Petrus. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und es erfolgt die Erneuerung seiner Berufung durch Jesus. Weide meine Schafe. Zum Anfang der Geschichte. 7 Männer sitzen sinnlos am See. Ob im angeregten Gespräch oder schweigend, wissen wir nicht. Ich vermute mal, es war eine wortarme Kleingruppe dieser Petrus-Hauskreis. Ein echter Männerkreis, kein Kaffeekränzchen, kein Debattierclub, auch kein Stammtisch. Was Petrus sagt, wird gemacht. Er ist der Leader, der Leiter, der Presbyteros, das heißt der Ältere. Er ist nicht der Papst. Aber was tun? Das Boot steht noch da. Als Petrus das Schweigen bricht und spricht, ich gehe fischen, springen die anderen mit auf und sagen, ich auch. Es wird dunkel. Sie rudern los oder setzen das Segel. Die Nachtschicht bleibt erfolglos. Wir erfahren nicht die Gründe. Ich denke, jeder kennt das Gefühl, wenn ein sicher geglaubter Erfolg ausbleibt. Misserfolg tut weh. Fehlversuche gehören zum Leben, aber sind eine schwere Last oft. Und auch mancher Angler geht öfters leer auch aus, als dass er einen fetten Fang macht. Ich weiß nicht, wie das hier am Wiesensee ist, ob da jemand angelt. Einen Verein gibt es wohl. Sportler werden an ihren Erfolgen gemessen, aber wir sollen unseren Selbstwert nicht danach bemessen und daran festmachen. Wir dürfen Erfolg nicht mit Segen gleichsetzen oder verwechseln. Nur ein einziges Mal taucht das Wort Erfolg in meiner Elberfelder Bibel auf. In Josua 1, Vers 8 steht, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinem Weg zum Ziel gelangen und Erfolg haben. Dieses Angebot gilt auch für uns. Gottes Wort studieren und befolgen ist durchaus ein Erfolgsgeheimnis. Das Wort erfolgreich finde ich in meiner Bibel aber überhaupt nicht. Vergeblich kommt öfters vor. Ich kann mich furchtbar ärgern, wenn mir etwas misslingt. Das Werkstück oder der Kuchen. Oder wenn ich einen Unfall baue, nicht alles funktioniert so, wie ich es mir wünsche. Meine Schrottkiste und mein Papierkorb waren nie leer, sondern reichlich gefüllt. Ich kenne Misserfolg und Scheitern, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Das passt irgendwie zu ihrer Situation, zu ihrem Image als erfolglose, gescheiterte Jünger. Das deprimiert sie noch mehr, besonders den Petrus. Jesus ist gerade jetzt gegenwärtig, präsent. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Vielleicht wollen wir nach dem Misserfolg lieber allein sein. Besser ist, wir können den Frust teilen. Wohl der Ehe und Familie, wo man ehrlich mit seinem Versagen und über sein Versagen reden kann. Ohne Spott und kluge Ratschläge und Erklärungen zu hören. Es tat dem Petrus gewiss etwas weh, als er gefragt wird: Kinder, habt ihr ein paar Fische? Der Mann am Ufer spricht wie ein Vater zu seinen Kindern. Er hat auch einen guten Rat. Werft das Netz noch einmal aus. Rechts ist die Siegerseite. Steuerbord heißt's in der Seemannssprache. Gut, wenn wir den Steuermann Jesus im Boot haben. Aber auch aus der Ferne macht er klare Ansagen. Wer sie befolgt, wird überrascht und beschenkt. Sie machen einen fetten Fang. Ganz ungewöhnlich, ja einzigartig. Ein Wunder um diese Zeit. Einer weiß es und wagt es auszusprechen. Es ist der Herr. Ich weiß nicht, wie er das ausgesprochen hat. Als Jubelruf, ich denke vielleicht eher etwas fragend. Es ist der Herr. Johannes raunt es dem Petrus zu und der ist nun nicht mehr zu halten. Er lässt die anderen mit der 2-Zentner-Last allein und springt in den See. Warum Petrus vorher noch das Obergewand anzieht, ist mir unklar. Nackt schwimmt es sich eigentlich besser, aber man zeigte sich wohl damals nicht so gerne im Adamskostüm. Wir erfahren im Vers 8, dass es noch circa 100 Meter waren. Das hätte ich auch geschafft. Bis zum Strand. Aus der Entfernung ist es aber nicht leicht, jemanden genau zu erkennen, ohne Fernglas und Fernbrille. Und das im Morgengrauen, da ist manchmal noch etwas Nebel über dem Wasser. Das Rufen haben sie verstanden, aber dass Johannes die Stimme erkennt oder durch Gottes Geist die Eingebung bekommt, das ist schon beeindruckend. Es ist der Herr. Petrus will also den anderen zuvorkommen. Wenn schon der Johannes den Herrn zuerst erkannt hat, will er wenigstens zuerst bei ihm sein. Typisch männliches Rivalitätsgehabe. Man kennt das. Aber er zeigt doch Mut und er zeigt Stärke und er will zeigen, wie sehr er seinen Meister vermisst hat. Wie er dann den Auferstandenen begrüßt hat, bleibt wieder unerwähnt. Das haben die anderen ja nicht gehört. Später lesen wir, keiner der Jünger wagte ihn, also Jesus, zu fragen. Was für eine Situation. Zuerst Misserfolg und vergebliche Anstrengungen, dann so ein Zufall. Viele große Fische gehen ins Netz. Ein wunderbarer Fischzug, wie damals, als Jesus sie berufen hat. Sie wussten, das ist nicht unser Verdienst. Wir sind eigentlich die Loser. Jesus ist der Freudeschenker und der Fischschenker. Und das Unglaubliche, es ist schon einmal vorbereitet. Dieses Mal nicht mit Brot und Wein, sondern mit Brot und Fisch. Ein Kohlefeuer, um sich zu wärmen und den Fisch lecker zu grillen, ist auch vorbereitet. Was für ein Rabbi, welche Bruderliebe, oder sagen wir besser, welche göttliche Liebe. Agape, ein morgendliches Agape-Mahl. Da hätte es auch mir die Sprache verschlagen. Da kann man nur staunen. Da kann man nur staunen über Gott und über die Wunder, die er tut, hat Hella Heinzmann so schön gesungen in einem Lied. Mir wird ganz schwindlig bei dem Gedanken daran, frisches Brot und frischen gebratenen Fisch. Ich kann mir vorstellen, wie begeistert sie die Fische gezählt haben. 1, 2, 3. 153 Stück. Das war nicht nur romantisch, das war gigantisch. Mega, sagt man heute. Unglaublich. Nein, glaubhaft. Sie haben ihn, den auferstandenen Christus, gesehen und erlebt. Nun mussten sie doch glauben. Das heißt gewiss sein. Jesus ist der auferstandene Herr, leibhaftig, greifbar und doch unbegreiflich, überirdisch, unbegreiflich, aber doch zum Greifen nah, ist auch eine Liedzeile von Manfred Siebald. Kommt zum Frühstück. So klingt, so hört, so hören Sie ganz irdisch, ganz real die Stimme Ihres Herrn. Jesus lädt Sie ein. Jesus lädt Sie ein. Kennen Sie Misserfolg und Niederlagen? Kennen Sie den Drang, etwas tun und leisten zu wollen und zu müssen? Sehnst du dich nach Erfolgserlebnissen? Wirst du auch mal der Sieger sein? Doch du gehst leer aus und fühlst dich auch so leer, ausgelaugt, in Quarantäne, von Fortuna vergessen. Jesus steht am Ufer. Er ist in Rufweite. Er kann dein Netz füllen, deinen Akku aufladen, deine Sehnsucht stillen. Er weiß nicht nur, wo die großen Fische schwimmen. Er hat Großes für dich bereit, für sie bereit. Es ist heutzutage nicht einfach, ihn im Alltag zu hören und zu sehen. In der Morgenstunde, in der Stille, vor dem Tageslärm kann es eher gelingen. Ich wünsche dir Zeit zum Stille sein und zum Hören. Ich wünsche dir Menschen an die Seite, die wie Johannes die Stimme ihres Herrn erkennen. Du darfst dann auch eintauchen in die lebendige Flut, wie es in einem alten Lied besungen wird. Vielleicht kennt es mancher, welch Glück ist es, erlöst zu sein. Herr, durch dein Blut, ich tauche mich tief hinein in diese Flut. Sie verdeutlicht, dass wir mit Jesus begraben sind. So bekennen wir es in der Taufe. Und zu neuem Leben erweckt, auferweckt sind. Der Petrus nimmt hier ganz freiwillig ein Bad. Er hatte noch eine Last auf der Seele. Jesus hatte ihm schon vergeben, aber Petrus war noch im Zweifel, ob er brauchbar für seinen Herrn sein kann. Hast du auch Zweifel, ob Jesus mit dir etwas anfangen kann? Ja, er kann und er will mit dir, mit ihnen und mit mir anfangen oder weitermachen. Jesus braucht Jünger, er sucht Leute, die seine Worte weitersagen, weitertragen. Jesus lädt uns ein, weitergeben, weiterleben. Wir sollen Menschen der Liebe sein. So hat es Roland Werner vor 20 Jahren in einem Lied ausgedrückt. Ihr merkt, mir fallen beim Nachdenken immer Liedverse ein. Inzwischen kenne ich so viele, ich will gar keine neuen mehr lernen. Die Geschichte mit Petrus ist noch nicht zu Ende. Das sollt ihr gerne zu Hause weiterlesen. Ich habe es schon angedeutet, die Liebeserklärungen des Petrus. Jesus kann nicht nur aus dem eigenen, meinem eigenen Versagen einen vollen Erfolg machen. Er kann aus einer Niete einen Loser, einen begeisterten Nachfolger und Verkündiger machen. Schaut mich an. Manchmal werden wir von der Fürsorge unseres Herrn überrascht. Da gibt er über Bitten und Verstehen, ist so ein altes Wort, das ich oft gehört habe. Dann tut Gott viel mehr, als wir von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So steht es in Epheser 2, Vers 20. Dann haben wir gehört, das war das dritte Mal, steht am Ende unseres Abschnitts. Das dritte Mal schon, dass Jesus als der Auferstandene seinen Jüngern erschienen und begegnet ist. Und es war ein ganz besonderes Mahl, ein Morgenmahl, ein Breakfast, das sie genießen konnten, das ihnen unvergessen geblieben ist. Bevor ich diese wunderbare Begegnung mit dem auferstandenen Jesus noch einmal zusammenfassen, will ich mit euch noch einen kleinen Exkurs machen. Ich sehe, das Teil habe ich völlig vergessen, aber ihr habt da schon drauf reagiert. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir sind. Ich schalte mal einfach weiter. Aha, das war der Anfang. Den Text habt ihr gehört. Das schöne Bild habe ich gefunden, ein ganz altes Bild, was diese Begebenheit, finde ich so schön, eben auf eine besondere Art darstellt. Gut, da sind wir richtig. Mein Exkurs kommt auf, was betrifft die Zahl 153. Was hat wohl die Zahl 153 zu bedeuten? Oder ist sie bedeutungslos? Warum steht die hier drin? Haben Sie sich vielleicht verzählt? Nein, Mathematik und Zahlenspiele haben mir als Schüler und Student früher Spaß gemacht. Mein Studienfach nannte sich vor 50 Jahren Rechenelektronik. Ich habe damals den ersten Großrechner an der Hochschule in Görlitz, also im Osten des Landes, mit aufgebaut. Das war ein großer Saal mit riesengroßen Schränken, Magnetbandspeichern, groß wie Kleiderschränke. Die passen heute auf einen kleinen Chip. Gängig waren noch die Lochkarten- und Lochstreifenleser. Daran erinnern sich nur die ganz Alten, so wie ich. Hunderte Platinen mit zigtausend Transistoren und auch all die mechanischen Baugruppen wollte ich also warten und reparieren können. Dazu habe ich studiert. Das war die Hightech der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Also, die Zahl 153 ist schon etwas Besonderes. Sie ist erstens eine Dreieckszahl, das heißt, die Summe aller Zahlen von 1 bis 17 ergibt 153. Wenn man dann noch weiß, dass im Hebräischen die Zahlen mit Buchstaben dargestellt werden und die 17 Tof gut heißt, könnte man auch hier der Zahl eine Bedeutung geben. Der Kirchenvater Augustinus sah in der 17 die Summe aus 10 Geboten und 7 Geistesgaben, für ihn eine besondere Zahl. Ich blende nur kurz das Zahlenspiel ein, da gibt es noch mehr. Fakultät heißt auf Deutsch auch Vollmacht. Auch darüber könnte man predigen, will ich jetzt nicht tun. Und dann ist noch hier diese schöne Kubikzahl, 1 hoch 3, 5 hoch 3, 3 hoch 3 in der Summe 153. Aber das soll reichen. Wir haben heute keine Mathematik-Nachhilfe, aber durchaus Zahlenakrobaten hier. Und da hat mir das gefallen. Jesus hält hier auch keinen Vortrag über die Kunst des Fischfangs. Das war Petrus sein Thema. Und ich will aber noch einmal die wesentlichen Worte dieser Geschichte zusammenfassen. Jetzt kommt's schön. Petrus als erstes: Ich gehe fischen. Die Initiative ist lobenswert, der Misserfolg aber irgendwie folgerichtig. Auch oder gerade im Misserfolg ist Jesus dir nahe, mir nahe. Als ich ganz unten war, da zogst du mich hoch. Als keiner mit mir sprach, da hörte ich dich noch. Als ich am Ende war, da sagtest du mir, dass das, was mir das Ende schien, der Anfang sei bei dir. Auch ein Vers von Manfred Siebald. Dein Misserfolg hat einen Sinn, er leitet dich zu Jesus hin. Ein Vers von mir. Zweitens Jesus. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Wer steht zu seinem Mangel, zu seiner Bedürftigkeit? Jesus fragt nicht, habt ihr etwas zu essen? Er weiß ja, dass mein Speicher leer ist und dass das Netz leer war. Ich soll es ihm aber bekennen und nicht so tun, als wäre ich voll Power, voll Kraft. Ihr habt nichts, aber ich habe, sagt Jesus. Ich kann mir den Heißhunger vorstellen nach einer langen Arbeitsnacht. Es ist eine Frage, die Hoffnung macht, wenn Jesus fragt. Drittens, noch einmal Jesus, werf das Netz auf der rechten Seite aus. So werdet ihr finden. Sie tun es. Das ist der Mut der Verzweifelten. Normalerweise lassen sie sich keine Ratschläge geben, denn sie sind ja die Fachleute, die Fischer, Facharbeiter. Sucht, so werdet ihr finden. Ist auch eine Verheißung von Jesus aus der Bergpredigt, aus dem Dreiklang. Bitten und geben, suchen und finden, anklopfen und auftun. Gott öffnet jedem die Tür, jeden, der ihn fragt. Sie finden und fangen viele Fische. Jesus ist der Geber. Er lässt sich finden. Er öffnet die Augen der Blinden. Johannes, es ist der Herr. Da kennt und erkennt einer seinen Herrn. Er hat ihn kurz aus den Augen und vielleicht auch aus dem Sinn verloren, aber er kennt die Stimme seines Herrn und er nennt ihn auch Herr, mein Herr und mein Gott. Das war ein Ausruf, die Proklamation des Thomas, als er den Auferstandenen Jesus berühren darf. Die Begegnung mit dem Auferstandenen verändert alles. Das Leben wird lebenswert, es bekommt Sinn und Ziel. Fällt es dir noch schwer zu sagen, Jesus ist mein Herr? Kommt zum Frühstück, der letzte und schöne Spruch. Ich denke mal, ihr habt schon gefrühstückt. Jesus lädt dich ein, egal ob du erfolgreich oder mutlos bist. Er stillt den Hunger und die Sehnsucht in dir. Er hat Wasser des Lebens. Er ist das Brot des Lebens. Jesus will dir gute Kost, gebratenen Fisch zum Leben geben. Die Jünger wagten es nicht, ihn zu fragen. Nochmal dieses Wort. Warum wohl nicht? Warum trauen die sich nicht? Sprachlos. Manches Wunder macht mich auch sprachlos, aber es macht mich froh und ihr Herz wurde auch frei, denke ich. Und wir dürfen ihn fragen, wir dürfen Jesus alles sagen, was uns Not macht und was wir an Misserfolg und an Scheitern und an Quarantäne erleiden müssen. Kommt an den Tisch seiner Gnade. Ist ein Lied von Martin Pepper, das gefällt mir auch. Zu Jesus darf ich so kommen, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir, heißt es auch in einer Liedstrophe. Sei ehrlich. Jesus lädt dich ein. Er hat den Tisch für dich gedeckt. Du darfst sein Gast auf Erden sein. Wie großartig wäre es, wenn wir alle zu dieser Erkenntnis und der Antwort des Petrus kommen. Jesus hatte einmal gefragt, was sagen die Leute über mich? Was halten sie von mir? Und da hatte Petrus diesen Satz gesagt. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ich erinnere an den Bibelvers vom Anfang, aus Johannes 20, Vers 30, kurz vor dieser Begebenheit. Diese Wunderzeichen sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Diesem Jesus Christus will ich vertrauen und folgen, auch fast 2000 Jahre nach diesem folgenreichen Fischfang. Amen.